Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ein herzliches Hallo bei Zeit für mich. Wir sind heute in der Hebammenpraxis in St. Pölten von der Conny. Und ja, wer uns noch nicht kennt, Zeit für mich gibt es jetzt schon über 5 Jahre. Und ich freue mich natürlich, wenn du uns folgst. Es geht um Diversität in St. Pölten und wir haben immer Expertinnen oder Menschen, denen es am Herzen liegt, zu diesem Thema zu sprechen. Und genau, heute wollen wir über ein Geburtshaus sprechen. Und da bist du, Conny, mit diesem Haus hier. Und man sieht da auch schon die Badewanne zum Beispiel. Im Umkreis von St. Pölten wirklich so outstanding.
Stimmt, richtig. Ich bin weit und breit, habe ich das einzige Geburtshaus, den einzigen Geburtsraum, den eine Hebamme leitet, errichtet, das kann man sagen, wie man möchte. Und ja, den gibt es jetzt seit 2024. Da habe ich begonnen, es anzumieten und umzubauen und zu adaptieren. Und ja, jetzt sind schon wieder im Juni, passend zum Podcast eröffnen, ist das zweite Jahr, wo ich auch wirklich effektiv Miete zahle und hier auch werke und wurschtel als Hebamme.
Bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich ja nur sagen, es gibt auch Yoga hier.
Ja.
Hier, genau, das hast du auch initiiert, ja. Hast du auch sozusagen ins Leben gerufen. Vielen lieben Dank.
Nicht uneigennützig, weil ich auf der Suche war. Genau, und jetzt selbst yogieren kann.
Cool. Ja, wir kommen da gerade von der Matte. Ja, dann darf ich einmal meine Fragen an dich richten. Braucht jede Frau bei der Geburt eine Hebamme? Und ich glaube, wenn ich das selbst beantworten würde, würde ich jetzt sagen, ja. Aber ich gebe die Frage an dich, warum?
Grundsätzlich ist es in Österreich tatsächlich so geregelt, dass es eine Hinzuziehungspflicht seitens der Frau an eine Hebamme gibt, für die Geburt. Vorher noch nicht, aber für die Geburt dann schon. Jetzt schaut man sich zum Beispiel an die Datenlage, es gehen 97% aller Frauen gewählt in einen klinischen Bereich zur Geburt. Da müssen sie sich nicht drum kümmern, weil dort im Kreissaal immer Hebammen arbeiten. Okay. Also diese Hinzuziehungspflicht ist damit eigentlich erledigt. Im Kreissaal, in jedem Krankenhaus ist eine Hebamme tätig, das ist der Arbeitsbereich der Hebammen. Da kommt je nach Krankenhausrichtlinie ein Arzt zur Geburt dazu, muss aber nicht. Das heißt, es ist auch die Hinzuziehungspflicht der Hebamme, einen Arzt zu holen, erst wenn eine Pathologie entsteht oder sich etwas ankündigt. Dann sagen wir als Hebammen die, die den Arzt hinzuziehen müssen.
Also Pathologie bedeutet
etwas. Es bildet sich was ab, was nicht der Physiologie entspricht, also dem physiologischen Verlauf, dem gesunden Verlauf, dem Normalverlauf einer Geburt. Dann holt man sich eben die nächste Instanz. Ärzte sind für die Pathologie, für das Kranke, für das Abweichende ausgebildet, auch in der Geburtshilfe. Und dann holt aber die Hebamme diesen Arzt dazu. Wenn wir jetzt ins außerklinische Setting gehen, hat eine Frau, die eben eine Hausgeburt plant oder in ein Geburtshaus gehen möchte, dadurch auch eine Hinzuziehungspflicht, eine Hebamme zu nehmen. Also sie würde sich strafbar machen, wenn sie gewählt alleine ihr Kind bekommt und irgendjemand das dann zur Anzeige bringt. Also wo kein Kläger, da kein Richter. Trotzdem ist es ist nicht erlaubt in Österreich. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Bereich, der immer wieder aufblitzt, dass Frauen wirklich gewählt allein gebären. Es passiert immer wieder, dass Frauen zu schnell zu Hause Kinder kriegen oder am Weg ins Krankenhaus. Das ist nicht eine geplante Alleingeburt, ist das nicht. Sondern sie muss sich halt dann wirklich für ihre gewählt außerklinische Geburt eine Hausgeburtshebamme suchen oder in ein Geburtshaus gehen, wo eben auch Hebammen arbeiten, und dann hat sie automatisch diese Hebamme für die Geburt auch dabei.
Was würdest jetzt du sagen, ab wann sollte ich mich darum kümmern, dass ich eine Hebamme habe? In diesen 3% der Fällen habe ich jetzt,
glaube ich. Ja, nicht ganz. Es sind nicht einmal 2% außerklinische Geburten in Österreich. Mhm. Das ist sehr wenig. Trotzdem finde ich, sind wir recht gut beschäftigt. Also die Hebammen, die außerklinisch arbeiten, haben genug zu tun. Mhm. Es ist ja nicht nur die Geburt, die wir begleiten außerhalb, sondern eben auch die ganze Schwangerschaft oder auch danach das Wochenbett. Da sind wir gleich bei dem Punkt, wann kümmert man sich bestenfalls um eine Hebamme, weil der Mutter-Kind-Pass schreibt es nicht vor. Mhm. Das ist eine Option, die die Frauen nutzen können. Aber der Mutter-Kind-Pass ist eigentlich eine reine ärztliche Screening, ein Screening-Arbeitsmittel, ein Dokument. Okay. Mhm. Ja. Und wenn eine Frau jetzt in der Schwangerschaft nie eine Hebamme sieht, dann passiert ihr nichts, außer dass sie halt dann erst bei der Geburt im Kreissaal zu dieserjenigen Berufsgruppe Hebamme kommt, trifft und eigentlich auch wahrscheinlich dann relativ wenig über Geburt an sich weiß, mhm, außer vielleicht aus Büchern oder von Freundinnen oder Familie erzählt, was natürlich nicht das ersetzt in keinster Weise, wie wenn ein professioneller Beruf, so wie die Hebamme ist auf das ausgebildet, diese Schwangerschaft begleitet, betreut, je früher, desto besser, um die Frage zu beantworten. Also je früher heißt, ich weiß oft vor der Familie, dass die Frau schwanger ist, mhm, damit sie ja weiß, sie hat dann ihre Hebamme, genau, über die Schwangerschaft begleitend. Ja. Das ist auch mit der Kasse zurückzurechnen. Also das Hebammen sind Kassentarife, mhm, aber nicht jede Hebamme ist keine Kassenhebamme.
Okay. Hat es aus deiner Erfahrung heraus, ich meine, ich habe kein Kind geboren, aber ich würde mir es jetzt schon so vorstellen, dass ich mir lieber eine Hebamme im Vorfeld suche, als ich habe dann irgendeine Hebamme.
Ja.
Weil die kennt mich dann ja nicht und die andere hat mich schon begleitet und kann sich vielleicht auch auf meine Wünsche einstellen oder kennt meine Sorgen.
Genau, das ist eigentlich genau der Punkt. Gerade wenn man eine Geburt plant, gemeinsam sich ein Geburtsteam zusammenstellt, mhm, was eben keine Verpflichtung darstellt für die Frau. Wenn sie ins Klinikum geht, dann trifft sie auf eine Hebamme, aber sie weiß halt nicht welche. Mhm. Für viele Frauen ist das grundsätzlich auch total in Ordnung. Mhm. Die haben mit dieser Anonymität bei der Geburt überhaupt kein Thema. Mhm. Aber der Großteil der Frauen hätte immer lieber jemanden bei der Geburt dabei, den sie kennen, mhm, oder die sie kennen und die, ja, sie kennt. Ja. Das heißt, das ist eben genau das, was in der außerklinischen Geburtsbegleitung der Fall ist.
Ja.
Wenn ich mit den Frauen zur Hausgeburt gehe, dann kenne ich diese Frauen schon monatelang. Nicht jede Woche, manchmal auch erst alle 2 Monate, mhm, aber gerade am Ende sehr viel. Ich habe die meisten Frauen, die ich begleite, auch in meinen Geburtsvorbereitungskursen. Das heißt, da haben wir unser ganzes Wochenende gemeinsam. Ich kenne die Partner. Der Partner kennt mich, kriegt da ein gewisses Vertrauensverhältnis, eine Sicherheit auch, mhm, in den Prozess Geburt, mhm, weil da ja viel Angst und Unsicherheit seitens der Männerschaft herrscht, weil halt medial und erzählt wird ganz viel Schlimmes, meistens über Geburten, aber auch über andere Sachen werden mehr schlimme als schöne Sachen berichtet.
Ja, ja.
Und da muss man schon auch sehr viel, finde ich, professionell als Hebamme deponieren, dass wir ja den Blick drauf haben, wenn wir zu einer Geburt außerklinisch gehen, dass es Sicherheit ja bietet, wenn ich eben gut weiß, wie die Frau tickt,
ja,
und wie die unter der Geburt sich vielleicht vorgestellt hat, das so zu machen. Und dann wird es ganz anders, mhm, und dann kann ich sie aber so tragen.
Mhm.
Umgekehrt muss ich sagen, ich war ja 11 Jahre lang Kreißsaalhebamme an verschiedenen Kliniken und auch eine kurze Zeit, also nicht einmal ein halbes Jahr, war in Afrika arbeiten,
okay,
wo an jedem Settings ich nie gewusst habe, auf welche Frauen ich mich, ja, in den nächsten Stunden, Diensten, Monaten einlassen muss, relativ schnell, weil Kreißsaal ist halt, kann man mehr oder weniger sagen, sowas wie ein bisschen ein Intensivbereich.
Mhm.
Ja, also die Frauen werden auch manchmal bezeichnet, als sie können nichts mehr einschätzen und unter den Wehen ist man nicht
zurechnungsfähig,
was ich nicht so sehe, aber es hat halt schon den Hintergrund, dass es ein anderer Zustand ist, in den die Frau kommt, wenn sie unter der Geburt ist.
Kann ich mir vorstellen, hormonell,
genau,
alles.
Ja, also, ja. Man sagt da gern so ein bisschen in Geburtstrance, wenn Frauen dann ihre eigenen Schmerzmittel produzieren, wenn sie es dürfen, dann können sie halt richtig gut auch mit ihren Endorphinen diese Schmerztherapie selbst initiieren. Ja. Und das sieht man an Körperlichkeiten wie die Augen, Pupillen verändern sich, sie reden nicht mehr viel, sie sind in einer Trance. Ja. Dann ist es gut. Also das möchte man ja haben. Und deswegen verstehe ich ein bisschen den Zugang, dass man sagt, sie sind immer zurechnungsfähig.
Ja, verstehe. Mhm.
Aber das stimmt im Grunde natürlich nicht, weil ich kann eine Frau unter der Geburt mit allen, was auf sie jetzt gerade zukommt oder was geplant ist oder wenn ein Notfall ist, konfrontieren. Das ist ja ganz wichtig, finde ich. Genau. Und dieses schnell auf eine Frau oder auf eine Geburt oder auch auf ein Paar oder was da kommt einstellen, das habe ich extrem gern gemacht. Mhm. Ich war gern im Krankenhaus Hebamme. Also ich weine dem immer auch ein bisschen nach. Und trotzdem, das, was ich jetzt lebe als Hebamme, wo ich die Frauen so gut kenne und so lang kenne, das ist halt eine ganz andere Fläche, wo ich jetzt mich befinde. Und das gefällt mir schon auch sehr gut.
Ja.
1:1 Betreuung nennt man das.
Ja.
Ist die größte Sicherheit für Geburtsbegleitung. Also da können alle Maschinen einpacken, wenn eine Person pro Geburt für diese Frau da ist.
Verstehen. Ich finde es ja, also ich finde, es sollte jetzt nicht unbedingt der Luxus sein. Und ich denke mir, weil du jetzt gerade Afrika auch erwähnt hast, und ich schätze mir, da gibt es ganz andere Regelungen. Ne? Also da ist jetzt nicht die Pflicht einer Hebamme, weil aus diesem Traditionellen heraus, also ich meine jetzt einfach von dem her, dass ich Sozial- und Kulturanthropologie studiert habe, eine andere Vorstellung quasi dort von Geburt herrscht. Und es ist ja durchaus ein natürlicher Prozess ist, der oft dann so eben pathologisiert wird. Aber lassen wir das Thema. Ganz wichtig wäre mir jetzt nur zu wissen, was ist vor der Schwangerschaft wichtig? Also nicht vor der Schwangerschaft, also vor der Geburt.
Ja, in der Schwangerschaft.
Genau, in der Schwangerschaft. Und was ist dir danach oder was gibst du mit für nach der Geburt, nach der Geburt?
In der Schwangerschaft wichtig, denke ich, abseits von den Screenings, die ja auch ein bisschen vorgeschrieben sind seitens des Mutter-Kind-Passes, wo die Frauen abhängig davon gemacht werden, ob sie das Kinderbetreuungsgeld bekommen oder nicht. Also es ist an das geknüpft. Glaube ich nicht, dass alle Screenings so wichtig sind. Aber viel wichtiger wäre, und das ist aber auch nicht Gynäkologen oder eben Ärzte-Sache, die haben eben diesen Screening-Part und den machen sie auch und den machen sie auch gut. Aber abgesehen davon ist es für eine Frau und für ein Paar viel, viel wichtiger, diesen Prozess Geburt mal zu verstehen, ein Vertrauen in das zu fassen, dass das mit einem Körper schon gut funktioniert, dass der eigene Körper gut funktioniert. Und dazu kommt es nur bei einem Geburtsvorbereitungskurs, den eben eine Hebamme hält.
Okay.
Also das heißt, dass das auch wirklich die Fachkraft macht mit den Frauen, die über das Bescheid weiß. Möglichst auch einer, die Geburten betreut. Mhm. Ich finde es immer ganz wichtig. Es ist natürlich auch eine Hebamme, die keine Geburten mehr betreut und nur im Wochenbett arbeitet. Aber da macht es halt einfach trotzdem ein bisschen mehr Sinn, wenn jemand so ganz nahe an dem dran ist. Ich merke das immer wieder, weil ich im Geburtsvorbereitungskurs so nahe an Geburten bin, dass die Frauen sich so viel mitnehmen kann von dem. Also ich kann ihnen auch verschiedene Szenarien erzählen und nicht nur auf eines einschulen, so quasi so muss es rennen, weil es gibt keine Form der richtigen Geburtsvorbereitung. Also dass man da jetzt quasi ein Thema draus macht oder eine Technik, das ist vielleicht das bessere Wort, dass eine Frau besser mit Hypnose dann auf das Ganze zugeht, aber das ist nicht Geburtsvorbereitung. Das Vorbereiten im Kopf auf eine Geburt, das Wissen darüber, eben auch ganz viel hormonelle Sachen, was tut sie, was macht das Hormon, was macht die Phase der Geburt, warum ist es wichtig zu wissen, dass es zwar weh tut, aber was ist der Sinn dahinter, warum muss es lang dauern, warum soll, darf es lang dauern, eine Geburt lang.
Das wird mir jetzt aber gleich interessieren, wenn ich da
Noch eine Zwischenfrage.
Ja, bitte.
Warum soll es lang dauern? Genau zum Beispiel aus dem Grund, was ich vorher gesagt habe, mit diesem Endorphinen. Erstens einmal ist es ein Gewebe, das sich öffnet.
Natürlich, ja.
Und meistens beim ersten Mal ist ja eine Geburt länger oder wird als länger empfunden. Aber dieses Öffnen Und dieses Loslassen auch, das jetzt nicht nur im Kopf loslassen ist, sondern auch vom Körper ein Loslassen, das muss einmal irgendwo beginnen. Mhm. Und das darf eben durch dieses Aufbauen und dann vielleicht auch wieder ein bisschen in die Ruhe gehen und dann auch wieder stärker werden, wieder in die Ruhe gehen. Das empfinden ja Frauen ganz oft beim ersten Mal gebären als tagelang Wehen. Aha. Oder tagelang Geburt. Mhm. Und eigentlich ist es aber so der Vorbereitungsprozess auf den richtigen Part. Richtiger Part, das war jetzt auch richtig, es macht die richtigen Dinge. Und wenn die das wissen, dass man da eben schon ein paar Tage vorher immer wieder so wie in einer Geburtsmodi kommt, dann können sie mit dem besser umgehen, können sich besser entspannen in der Zeit und nehmen es nicht als schlimm wahr, dass das jetzt einfach schon den dritten Tag immer wieder spürbar ist.
Okay.
Sondern sie haben die richtige Information mitbekommen, dass das eine Latenzphase ist, die heißt halt so, dass viel tut, viel gespürt wird, aber vielleicht jetzt von außen oder von dem Personal, der jetzt eine Vaginaluntersuchung macht, noch nicht der große Geburtszustand da ist. Mhm. Und trotzdem ist es ein Boni, den der Körper da macht, weil er geht ja in die Geburt da rein. Jeder ein bisschen anders, jeder ein bisschen schneller, kürzer, also das ist auch nicht abgebildet. Bei dir dauert es 5 Stunden, bei der nächsten 10 Stunden, bei einer Frau dauert es 3 Wochen, immer wieder so zitzernweise. Die spürt das auch mehr, die andere spürt es weniger. Aber dieses Wissen darum, dass das halt Berechtigung hat, weil es dem Körper hilfreich ist, einmal in das reinzukommen, dass das Baby dann auch wirklich rutschen durchs Becken kann. Dann eben, dass die Hormone viel mithelfen, dass dieses langsame Schwangerschaft dauert, 9 Monate, das hat einen Sinn, dass das eben nicht von jetzt auf gleich da rauskommt, sondern dass der Körper mal in Schwangerschaftsmodus kommt und aus dem Schwangerschaftsmodus dann in Geburtsmodus gehen darf. Und unter der Geburt hat es, finde ich, einen ganz großen Sinn, diese Wehenpause, Wehenpause, Wehenpause über viele Stunden baut der Körper immer wieder in der Wehenpause Endorphine auf.
Okay.
Damit das dann am Schluss, wo es ja dann wirklich ganz arg weh tut, ausgerichtet ist drauf. Der Körper ist dann auf das so gut vorbereitet und kann mit den richtigen Hormonen Endorphin, Oxytocin, Adrenalin alle Phasen gut überbrücken. Und wenn man wen hat, der dann nur daneben ist, der dir das erklärt, währenddessen eben so gewisse Sachen, wo dann auch vielleicht eine Angst kommt von einer Frau, weil sie hat es zwar gehört, sie hat sich gut vorbereitet, aber dann kommt halt auch ihr Geburtstraus dazu und auf einmal schwingt der Körper in eine andere Phase, es kommt Adrenalin und sie kriegt kurz Angst, kommt vielleicht auch aus ihrer Hypnose raus, dann ist es dann natürlich super, wenn eine Hebamme oder auch der Partner, der sich sicher fühlt durch den Kurs, der genau weiß, in dem Moment sage ich, es ist alles gut. Alles ist genauso, wie wir es besprochen haben.
Ich kriege gerade die Gänsehaut. Ja.
Und das sind oft genau die Gänsehautmomente, wo auch die Partner dann sagen, das ist jetzt der Moment, den wir besprochen haben. Sie hat gesagt, sie kann nicht mehr. Ja! Also ich sage immer, wir Hebammen, wir freuen uns über die dubiosesten Sachen unter der Geburt. Wenn eine Frau bricht, also er bricht, dann geht meistens der Muttermund gerade gut auf.
Ach so.
Ja, oder wenn sie einen Durchfall hat in den Tagen vor der Geburt, wo man nicht weiß, dass die Geburt kommt, dann reinigt sich der Körper, dann in retrospektiv weiß man dann halt, da war schon einiges los. Ja, also wir freuen uns auch über Stuhl während der Geburt, wenn Stuhl kommt, weil wir wissen, da druckt das Baby an die richtige Stelle. Also das sind so Sachen, da würden alle anderen sagen, hä? Und wir sagen, super, genau so muss es sein. Und das ist eben auch Kurs, das ist Kursinhalt, dass die Männer hören halt dort und da und unter Männern redet es nun mal ein bisschen anders und man hört eben viele gruselige Geschichten auch von anderen Menschen. Und wenn man aber das dann übertragt auf das eigene, dann schreibt halt jeder seine eigene Geschichte.
Ja.
Und das ist total wichtig, dass man nicht in den Vergleich kommt. Ich habe dann Paare sitzen im Kurs, die einen gehen in die Klinik, die anderen gehen in die Hausgeburt. Die nächsten kommen ins Geburtshaus, die übernächsten wissen es noch nicht. Und es wird dort nicht gejudged. Also ich fange immer meinen Kurs also an, dass halt eine bunte Mischung da ist. Manche haben das zweite Kind kriegen, die anderen das erste. Die frischen einfach auf, die das zweite haben. Die kommen vielleicht da wieder zurück, ein bisschen in das erste Erleben von der vorigen Geburt. Befruchten damit die anderen total gut.
Ja, Erfahrung
weitergeben. Also ich finde es auch total wichtig, das nicht immer zu splitten. Und es wird halt eben dieses Leistung gegenüber wen eigentlich ausgenommen. Das finde ich so wichtig. in allen Bereichen. Also auch unter Hebammen, unter Müttern oder eben Schwangeren und dann Müttern und dann die Kinder. Wir übertragen das auf unsere Kinder. Entwicklungstechnisch, wo muss ein Kind sein? Der graubelt schon, der andere traut sich noch nicht. Also das ist so, ich finde das total wichtig. Es fängt in der Schwangerschaft eben oft schon an.
Ja.
Aber ich habe so einen Bauch, die nächste nur einen kleinen. Und eigentlich sind sie in der gleichen Schwangerschaftswoche, ja, aber die sind halt einfach so unterschiedlich.
Das passt gut zu unserem Überthema der Diversität, ne?
Voll,
genau. Auch da zeigt sie sich.
Absolut, da zeigt sie sich sehr gut sogar, wenn man es annimmt.
Ich habe dich vorher kurz mit dieser Zwischenfrage unterbrochen, kommen wir nochmal zurück. Ein, zwei Punkte, wo du sagst, das sind Punkte, auf die du nach der Geburt verweist. Was ist da elementar und wichtig?
Elementar wäre für jede Frau eine Hebamme im Wochenbett.
Ja.
Das setzt voraus, dass wir auch dementsprechend viele Hebammen hätten, haben. Wir haben sie tatsächlich. Auf das ist die letzten Jahre auch geachtet worden, dass die Hebammen aufgestockt werden in der Ausbildung. Aber leider ist es halt in Österreich nicht so wie in Deutschland. Da muss sich jede Frau fürs Wochenbett eine Hebamme suchen. Das ist ganz klar, wenn die schwanger ist. Wenn sie es nicht für die Geburt, für eine Hausgeburt sucht, dann sucht sie es sich aber für nachher. Die Hebamme hat auch viel mehr, ich sage jetzt mal, Instanzen in Deutschland, ist aber versicherungstechnisch trotzdem ganz anders aufgestellt. Also es ist jetzt nicht alles super, was die machen in Deutschland. Umgekehrt hat die Hebamme schon also einen ganz eigenen Bereich auch in der Schwangerschaftsvorsorge. Frauen können sich viel mehr entscheiden, nehme ich Gyn in der Schwangerschaftsvorsorge oder Hebamme oder beides.
Mhm.
Also das ist ein bisschen anders. Und fürs Wochenbett muss sich aber in Österreich keine Frau eine Hebamme automatisch suchen. Und das ist sehr stiefmütterlich immer noch.
Finde ich ein ganz schwieriges Thema, weil allein nicht nur jetzt, wenn du... Zum Beispiel, die kommen dann zu mir zum Yoga und Beckenboden war kein Thema, wo ich mir denke, wie gibt es das?
Ja.
Also das muss ja nach einer Geburt Thema sein.
Voll, und ich finde, mir fällt es jetzt gerade auch wieder viel, viel öfters auf als noch vor ein paar Jahren. Da habe ich mir gedacht, das wird eigentlich besser. Die Frauen nehmen sie automatisch, sie werden darauf hingewiesen, sie nehmen sie ja Hebamme im Wochenbett, aber sie werden eben oft nicht darauf hingewiesen. Und was mir momentan extrem auffällt, ist, dass wenn das Kind einmal draußen ist, dann werden die Frauen selbst in der Klinik erstens einmal mehr gestresst als entspannt.
Mhm.
Es ist halt einfach dann, dieser Körper ist leer. Nicht nur, dass er sich leer anfühlt und das Baby daneben liegt und das ja für Frauen auch oft so ein bisschen ein Übergangsthema ist. Mhm. Nicht jeder ist gleich super verliebt in ihr Kind.
Ja.
Es ist ein gewisses, manchmal ein Verlustgefühl.
Ja, das kann man gut verstehen.
Oder so Empty Nest Syndrome, sagt man auch. Und man ist dann eben auch nicht mehr so diese schwangere Königin, die da mit ihrem Baby und mit dem Bauch und alles ist so. Ich kann es ja selbst total nachempfinden, weil das Schwangersein war schön. Und dann ist man halt wieder so, jetzt ist man wieder die Frau, die Mutter. Man ist auf einmal Mama, man ist Ernährerin, man hat total viele neue Aufgaben.
Mhm.
Und das gehört getragen. Das muss nicht unbedingt betreut werden, aber das gehört, finde ich, getragen. Und da sind halt wir wiederum die Berufsgruppe, die auf das ausgebildet sind. Wir haben das Wochenbett in unserer Ausbildung als eine große feste Säule.
Ja.
Wir haben das Baby als eine große feste Säule, das Stillen, alles, was dazu gehört. Und es ist uns so sukzessive immer wieder, also es wird uns ja nicht einmal zu abgesprochen, kann es uns nicht werden, weil wir sind nicht fix im Wochenbett drinnen. Wenn da jede Frau zumindest zweimal eine Hebamme in ihr Wochenbett heimgeschickt kriegt, dann hat sie wahrscheinlich zweimal einen Input von jemandem, der einfach nur sagt, du machst das super.
Genau.
Du brauchst dich an keine Zeiten halten, der Baby gibt es gut vor, wir wiegen es einmal ab in der Zeit, wenn du daheim bist, das ist auch so, Sicherheit einmal ist okay. Das Baby ist zwar oft am Busen, aber nimmt das überhaupt zu, dass da wer kommt, der das einmal ein bisschen entschärft und dann kann die Frau sich besser entspannt und nähren lassen, auf das auch Fokus ist. Essen im Wochenbett, Energie für die Frau da ist, dass die umsorgt wird und nicht nur besucht, weil das ist ja ein bisschen so eine Zwiespältigkeit.
Ja.
Heimsuchen, Storch aufstellen, das sind halt alles Themen, gerade bei uns da.
Ja.
Und was halt wirklich wichtig wäre, wäre, dass die Frau auch genährt wird, weil das Baby nimmt sie zumeist alles, was braucht.
Ja. Mhm. Das ist spannend.
Mhm.
Du hast es vorher angesprochen, weil ich wäre eigentlich in der Annahme gewesen, es gibt sowas wie ein Hebammendefizit, dass es aber an und für sich eigentlich genug Hebammen gäbe.
Gäbe,
genau. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen?
Wir haben das in den letzten Jahren, ich sage jetzt einmal Jahrzehnt, mit Zahlen bin ich nicht so gut, aber ich bin da schon ein bisschen up to date, auch weil ich mit den Ausbildungsstätten ja auch immer wieder zu tun habe und selbst Studentinnen mitnehme, also Hebammenstudentinnen. Und ich weiß, dass in den letzten Jahrzehnt darauf geachtet wurde, dass man eben mehr Hebammen ausbildet. Mhm. Es gibt in Summe nur 7 oder 8 Ausbildungsstätten, also eins weniger als wir Bundesländer haben, 8 Ausbildungsstätten. Mhm. Und an diesen 8 Ausbildungsstätten in Österreich wären jeweils sogar manchmal in Wien sogar 2 Ausbildungszyklen pro Jahr gemacht. Mhm. Das heißt doppelt so viele in Wien. Mhm. Und das ist deswegen passiert, weil wir gedacht hätten, wir kommen fix mit Verpflichtung fürs Kinderbetreuungsgeld in diesen neuen Mutter-Kind-Pass, der kommendes Jahr rauskommt.
Ja,
das war schon ein bisschen so weiter gedacht. Das ist uns versprochen worden von Politik und was weiß ich für Stellen, und das ist aber jetzt nicht umgesetzt worden.
Aha.
Sprich, wir haben jetzt sehr viele Hebammen, die für dieses verpflichtende Hebammengespräch für die Schwangeren, das wäre dann so verpflichtend wie eine Untersuchung vom GYN, da gibt es 5 vom GYN, und so war das gedacht, und das ist aber nicht, das wird aber nicht umgesetzt. Jetzt haben wir mehr Hebammen, als wir jetzt eigentlich für dieses Hebammenberatungsgespräch gebraucht hätten. Plus ist an sehr vielen Kliniken leider so, dass das Wochenbett nicht von Hebammen besetzt ist, arbeitend, sondern von Pflegepersonal. Also eigentlich eine Berufsgruppe, die weder auf das ausgebildet ist, es ist ein reines Wahlpraktikum in der Pflegeausbildung, da muss nicht jeder aufs Wochenbett gehen. Und was dann noch im Nachhinein dazu kommt, blöderweise kommen aber unsere Hebammenstudentinnen aufs Wochenbett an die Klinik und haben dann keine Hebamme, die ihnen diese Ausbildung unterstützt, sondern sie haben im Grunde nichts, wo sie jetzt Wochenbett außer in der Theorie lernen.
Mhm.
Weil würden sie dann zum Beispiel, jede Frau hätte eine Wochenbetthebamme, dann hätten wir wieder welche, die die Hebammenstudentinnen mitnehmen könnten.
Genau.
Mhm. Dann sehen sie das Wochenbett zu Hause, sie sehen es über den 3. Tag hinaus, weil länger sind die Frauen ja selten im Krankenhaus. Mhm. Das heißt, sie haben ihr Wochenbett auch nicht wirklich übersichtlich.
Ja, genau.
Ich kann mich erinnern, ich war nur ein Wochenbett an der Klinik, sehr viele Stunden Wochenbett an der Klinik, weil ich nur in einer Akademie war und ich habe viel mehr Praktikum damals noch gehabt. Und halt Kreissaal, das waren so unsere 2 Großen. Und freiberuflich habe ich erst als fertige Hebamme kennengelernt. Also ich habe mit meinem Diplom sofort begonnen, in der Außerklinik zu arbeiten im Wochenbett.
Mhm.
Und da habe ich das erst kennengelernt.
Aha.
Was passiert nach einer Woche mit Baby und Mama? Was sind die Problematiken oder was sind die Entwicklungen im Wochenbett weiter? Das ist ja nicht nach einer Woche vorbei.
Mhm.
Zur Aufklärung, das Wochenbett dauert 8 Wochen. 8 bis 6 Wochen. Und dann geht man quasi in das erste Babyjahr hinein. Und auch da sind die Hebammen ausgebildet. Das erste Babyjahr gehört auch noch zu unserem Ausbildungsbereich. Mhm. Also wir schreiben Frauen gerade heute wieder nach, weiß ich nicht, 10, 8, 9, 12 Monaten Brustbeschwerden, diverse Sachen, die halt mit dem Baby sind.
Mhm. Genau. Kommen wir gleich mal zur Ausbildung. Du hast es angesprochen, war früher anscheinend anders, als es heute ist.
Mhm.
Wie schaut so eine Ausbildung an und was sind dann eigentlich auch so, was darf eine Hebamme? Das würde mich interessieren. Oder was kann eine Hebamme?
Ich weiß noch vor den, also ich habe diese 3-jährige Akademieausbildung noch gemacht. Davor waren, also das davor heißt so 20 Jahre vor mir, waren es 2-jährig.
Mhm.
Das heißt, die waren zwar kürzer ausgebildet, die waren aber fast nur im Praktikum.
Mhm.
Also wirklich nur an der Klinik. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt. Davor oder viel früher, Hebammen waren viel praxisnahe in der Ausbildung. Das war eigentlich das Um und Auf. Oder auch wenn du so in traditionelle Kulturen schaust, wo traditionell Hebammen sind und nicht wirklich eine Ausbildung gemacht haben, die gehen einmal lang und immer mit wen und schauen das an und arbeiten mit, so wie eben eine Studentin, die mitgeht bei Geburten. bis sie dann eben von dem erlernt und das dann selber umsetzen kann. Es ist im Grunde, wenn man es ganz grob sagt, es ist ein Handwerksberuf. Mhm. Wir greifen viel an, wir tun viel von unseren Sinnen her einschätzen. Da hat nicht alles, was jetzt in der momentanen Ausbildung, die auch noch 3 Jahre dauert, also jetzt aktuell sind es 3 Jahre, an der Hochschule, an den Hochschulen. Und diese 3 Jahre sind reduziert in der Praxis geworden und dafür mehr Theorie und wissenschaftliches Arbeiten dazu gekommen ist, was jetzt nicht unbedingt nur schlecht ist, aber ich glaube, es hätte einfach dann eine noch längere Ausbildung daraus werden sollen oder sollte es werden, damit man dieses Praktikum, dass das nicht quasi immer weniger für die Studentinnen wird und sie sich dann auch nur gewählt in die Freipraxis ein Praktikum machen können, wenn sie alle Geburten erledigt haben. Das ist ein bisschen so. Also man muss dann eine gewisse Anzahl von Geburten selbst geleitet haben, bis man zum Diplom damals jetzt zur Prüfung geht und eine Bachelorarbeit schreibt man auch. Das habe ich auch noch nicht machen müssen. Also das war bei mir noch kein Thema. Bachelorarbeit habe ich nicht machen müssen, aber kein Bachelor-Titel. Ich habe gar keinen Titel. Ich fühle mich als Hebamme schon sehr betitelt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das irgendwie nie schlimm gefunden, dass ich keinen Bachelor habe oder empfinde das als nachholenswert. Ich glaube, wenn man so ins wissenschaftliche Arbeiten gehen möchte, dann kann man das immer noch machen.
Ja.
Danach, das ist vielleicht auch so ein extra Bereich, das ist meine persönliche Meinung, dass das zwar gut ist, dass wir in der Geburtshilfe auch wissenschaftlich arbeiten und auch Hebammen quasi evidenzbasiert und mit Zahlen und Fakten auftrumpfen können, damit wir das belegen, von dem wir ja immer reden, und nicht nur unsere Erfahrung daherbringen, also so quasi die Evidenz vor der Eminenz, aber ich finde halt auch die Eminenz ganz, ganz wichtig.
Ja.
Oder die Erfahrung, ne?
Ja,
die Erfahrung ist ja genau das, was eigentlich auch die Frauen so sehr schätzen, wenn eine Hebamme kommt
und natürlich
sagt, du, ich habe solche Sachen schon ganz oft erlebt, das ist genauso richtig, oder da müssen wir genauer hinschauen, weil das bildet sich so ab, ich kenne das und so voran. Also das macht
halt auch die Erfahrung, die ganz, ganz, ganz wichtig ist.
Mhm. Mhm.
Und was die zweite Frage, die da inkludiert war, was darf eine Hebamme oder was kann eine Hebamme?
Mhm. Also Kompetenzbereiche der Hebamme sind innerklinisch schon so, dass es relativ davon abhängt, in welcher Klinik man arbeitet.
Okay.
Aber grundsätzlich dürfen wir die Notfallmedikamente benutzen, eigenständig, die ich auch in der Hausgeburtshilfe benutze.
Mhm.
Das heißt, das ist, wenn eine Blutung erscheint, also eine starke Blutung nach der Geburt, gibt es eben ein Blutungsmedikament, das ich ungefragt sofort geben muss und soll. Ich darf Venflon stechen, ich darf Blut abnehmen, ich darf natürlich reanimieren, also das heißt auch erste Hilfe leisten, das darf aber jeder im Grunde, ist natürlich etwas, was ich in der außerklinischen Geburtshilfe, gerade wenn ein Baby nicht so gut nach der Geburt drauf ist, dass ich es eben auch reanimieren könnte.
Mhm.
Wir dürfen vaginale Untersuchungen machen, wir dürften auch Ultraschall durchführen, wenn man das mag. Es gibt eigene Ausbildungen, die man noch adaptieren kann ans Hebammen sein. Und dann kann man auch Ultraschall machen. Ja, das ist eigentlich alles, was wir dürfen. Und wir dürfen mit der Kasse zurückrechnen.
Mhm.
Das ist ein großer Bonus, den wir haben, wo man den Frauen natürlich auch als Kassen, aber auch als Wahlhebamme ermöglichen kann, dass sie sich einen Anteil zurückholen für das, dass sie sich ja für einen eigentlich medizinisch total wenig vom System brauchen. Na, weil wenn ich jetzt übertrage, ich erkläre das vielleicht ganz kurz, eine Frau, die sich für eine Hausgeburt entscheidet oder eine Geburtshausgeburt, kostet ja dem Krankenhaus im Grunde gar nichts.
Stimmt, ja.
Das Krankenhaus kriegt aber auch nichts von der Kasse für diese Frau.
Ja.
Ergo ist es ein Verlust für das Krankenhaus. In der Hausgeburtshilfe ist es so, dass die Frau, wenn sie sich dafür entscheidet, einmal vorweisen muss, dass sie eine Hebamme hat. Und dann über die Schwangerschaft eine Betreuungssequenz, auch mit Tarifen von der Kasse, bis zu 8 Treffen in der Schwangerschaft zurückbekommt. Für die Geburt kriegt es was zurück und für die Rufbereitschaft kriegt es was zurück, die Hebamme für 5 Wochen einnimmt, weil eine Geburt ist über einen Zeitraum einfach möglich von 5 Wochen.
Ja.
In den 5 Wochen bin ich immer rufbereit für 1, 2, 3, 4, 5 Frauen, je nachdem wie viel ich annehme. Und diese Tarifpositionen, die haben die Kassen und da kriegt die Frau dann etwas zurück.
Okay.
Und man kann so Daumen mal Pi sagen, für die ganze Schwangerschaftsvorsorge mit der Hebamme, die Hausgeburt, die Rufbereitschaft, kommt ungefähr 1.000er von der Kasse zurück an die Frau. Oder wenn sie eine Kassenhebamme hat, dann gibt es den Geldverkehr nicht, dann kriegt die Hebamme das quasi als ihren Honorar von der Kasse. Und eine Geburt in einer Klinik kostet, wenn die Frau nichts braucht, gar nichts, die kommt dahin, die kriegt ihr Kind und geht nach einem Tag wieder heim, kostet das 3.000 Euro. Die Kasse zahlt 3.000 Euro mehr. Die Frau sieht aber diesen Geldverkehr nicht. Und die Frau sieht aber auch nicht, dass hinter diesem Geldverkehr natürlich auch eine gewisse Intention steckt, dass man mehr braucht für die Frau unter der Geburt, als sie eigentlich vielleicht jetzt echt von der Physiologie her überhaupt brauchen würde. Also Einleitung, mehr Ultraschelle, operative Eingriffe nachher, ein Darmschnitt, ein Vakuum, da braucht es einen Arzt dazu. Das heißt, das alles treibt ja diese ganze Sache wieder hoch. Und die Kasse muss entsprechend, was war mit der Frau los unter der Geburt an der Klinik, muss sie ja das auch honorieren. Also es ist schon so, dass die Frauen mit ihren Geburten an den Kliniken, die unlukrativste Bereich ist die Geburtshilfe für die medizinische, für die Klinik. Aber wenn halt
wenn alles glatt geht.
Wenn alles glatt geht. Oder nicht nur alles glatt geht, wenn halt nicht in interventionslos, komplett interventionslos.
Ja. Dann ist es eigentlich die günstigste. Ja, also ich verstehe schon, was du sagst.
Ja.
Ich wollte eigentlich auf was anderes jetzt hinaus. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal fragen. Im Endeffekt ist sie dann gar nicht so schlecht, jetzt auch für unser Gesundheitssystem, sage ich mal, was die Kosten betrifft und, dass es jetzt einen Hebammenüberschuss offensichtlich gibt. Und wenn die sie dann sozusagen selbstständig machen.
Voll. Du hast eigentlich erkannt, was wir ja eh schon immer erkennen. Wir entlasten das Krankenhaussystem.
Ja.
Wir entlasten das System an sich mit unserer Arbeit, wenn man uns lässt.
Mhm.
Die Frage ist nur, will man das überhaupt?
Die kann ich dir nicht beantworten. Aber nachdem du das jetzt so betonst, offensichtlich nicht. Gut.
Unlukrativer Bereich. Also das sind das immer die Frauen, die sich gewählt für eine außerklinische Geburt entscheiden, zahlen mehr selber, weil sie eine Wahlhebamme haben, haben sie einen gewissen Eigenbetrag, der ihnen nur überbleibt, einen Selbstbehalt, und kosten aber dem System ja eigentlich gar nichts. Und dass die dann überhaupt noch was zahlen müssen, finde ich eigentlich ein Wahnsinn. Aber gut, an dem kann man nicht rütteln. Das sind halt einfach vorgefertigte Sachen momentan. Aber was du sagst, ist genau richtig. Hätten wir halt ein breiteres Spektrum, wo das abgefangen wird, kostet es dem System weniger Geld.
Ja, ja, ja.
Und die Frauen sind gesünder und gehen mit einer gesünderen Einstellung zu ihrem Körper, zu ihrem Baby aus dem Ganzen heraus.
Ja. Dann passt die Frage jetzt vielleicht auch ganz gut. Benefits einer Hausgeburt bzw. Geburtshausgeburt?
Ja.
Was würdest du da sagen?
Man darf tatsächlich ein bisschen unterscheiden, weil bei einer Hausgeburt, die Frauen, die eine Hausgeburt sich wünschen, sind übrigens viel mehr, als die es machen. Es wird halt dann einfach irgendwie abgefangen, auch vielleicht vom Partner, Umkreis, Umfeld, also Verunsicherungen entstehen und dann gehen sie halt in die Klinik.
Ich muss auch gestehen, als eine Freundin von mir das gesagt hat, war mir auch mulmrig. Wenn ich jetzt mit dir aber rede, denke ich mir, beste Entscheidung. Also,
ja. Also es wird auch tatsächlich nicht oft, ich würde sogar sagen, im Promillst-Bereich deutlich, eine Hausgeburtsfrau, die beim ersten Mal eine Hausgeburt gehabt hat, geht nachher nicht in eine Klinik. Umgekehrt, die meisten Frauen, die beim zweiten Kind eine Hausgeburt wählen, bewusst, weil das erste Mal kein schönes Erlebnis war oder halt nicht so, wie sie sich wohlgefühlt haben oder gerne gehabt hätten oder sagen, da habe ich mir nicht viel Gedanken drüber gemacht und bin halt einfach wie alle in die Klinik gegangen und dann habe ich aber gemerkt, das war nicht das Richtige für mich. Und die Geburtshausfrauen, die brauchen einfach genau diesen Ort, wo ich sie einlade als Hebamme. Bei der Hausgeburt bin ich die eingeladene Person. Also ich werde zur Geburt eingeladen. Ich komme zwar mit Sack und Pack, aber grundsätzlich bin ja ich dort Gast. Und beim Geburtshaus sind quasi die Frauen meine Gäste. Deswegen ist ja der Raum dementsprechend gestaltet. Und die Benefits, die liegen, wenn man dann einmal das beleuchtet und mit jemandem darüber spricht oder eben auch ich mit Paaren darüber spreche, dann liegen die Benefits eigentlich auf der Hand. Du hast weniger Interventionen, weil wir nicht dürfen, weil wir es auch nicht brauchen. Wenn eine Geburt physiologisch ablaufen darf, dann brauche ich diese ganzen Medikamente nicht. Ich leite nicht ein, außer klinisch wird nicht eingeleitet. Ich gehe in die 42. Woche mit der Frau mit. Das heißt, bei mir gibt es nicht ab Tag 7, oder bei mir, bei uns Hebammen außerklinisch gibt es nicht ab Tag 7, reden wir über das Einleiten. Mhm. Wir schreiben auch nicht dauernd CTGs, also wir tun nicht ständig das Kind überwachen mit einem Apparat, sondern wir hören die Herztöne mit einem Top-Ton, wir tasten das Kind ab, statt ständig einen Ultraschall zu machen. Das heißt, es ist viel, viel mehr Sicherheit in die Physiologie von unserer Seite aus, weil wir die Physiologie sehen und die Frauen das dann ja auch annehmen. Also es ist ja, das ist ja eine Schwingung, die da entsteht. Was ist der nächste Benefit? Hausgeburt, ich muss nirgendwo hinfahren. Der größte Stressfaktor ist der Ortswechsel für die Paare, wenn sie in die Klinik zur Geburt fahren. Ja. Wann fahren wir? Was ist die erste Frage, was ich kriege von den Männern? Wann soll man die anrufen? Wann soll man in die Klinik fahren? Wie oft müssen die wehen kommen? Also technisch. Ja. Männer sind sehr technisch und rechnerisch unterwegs. Und die brauchen da einen gewissen Plan, damit sie sich auch fühlen, dass sie gut führen und überwachen können. Und das ist wichtig. Und bei einer Geburtshausgeburt, sage ich immer dazu, ist der Ortswechsel genauso da, aber den begleite ich. Weil ich bin ja betreuende Hebamme. Das heißt, die rufen mich auch vorher an und wir besprechen mal, wir kommen vorbei zu Hause und dann schauen wir mal, muss die jetzt überhaupt schon ins Geburtshaus oder kann die ihre jetzigen Wehen und Geschichten, die es hat, einfach nur daheim gut verbringen, in ihrem sicheren Umfeld. Und wir treffen uns dann wirklich bei Geburtsbeginn im Geburtshaus. Und das ist zum Beispiel ein Riesenbenefit, dieser Ortswechsel, der Betreute oder der gar keiner ist, dass ich das abgeben kann. Wenn ich eine Verlegung brauche als Frau, dann wird die Conny oder die jeweilige Hebamme das entscheiden. Mhm. Entweder in Absprache, weil es kein Notfall ist, oder sie entscheidet das und wir besprechen es nachher. Und dann muss es schnell gehen.
Bevor wir uns jetzt deinen Raum anschauen, nur mal so die Frage, angenommen, es wäre dann ein Notfall, jetzt nur so, wie wäre das? Wie lange braucht es dann, bis die Frau sozusagen
im Krankenhaus ist? Ja. Genau. Im Geburtshaus, wo wir jetzt sitzen, sind wir mit dem Auto 7 Minuten bei normaler Verkehrslage in der Klinik St. Pölten. Und wenn wir einen Notarzt oder eine Notverlegung haben, eine Rettungsverlegung, wo ich einfach schnell möchte, dass die Frau im Krankenhaus ist, dann schaffen die das. Wenn sie kommen, sind sie in 3-4 Minuten da. In dem Moment, wo ich anrufe, wird ja schon das Notfallsauto geschickt.
Ja.
Das heißt, ich telefoniere oft noch und dann höre ich schon das Blaulicht.
Ja. Oh, wow.
Also oft.
Wenn
es so war, telefoniere ich noch und höre schon das Blaulicht, dann kommen die rein. Ich mache eine kurze Übergabe, die Frau wird geschnappt, auf die Liege, raus und Krankenhaus. Wenn es noch unter der Geburt ist, dann bildet sich ab, fahre ich mit oder fahre ich nicht mit, bleibe ich beim Papa und wir fahren dann noch oder fährt er mit und ich fahre noch. Oder ich muss nicht mitfahren, weil ich eh schon alles übergeben habe und jetzt aber wichtig ist, dass die Frau im Krankenhaus landet. Dann rufe ich im Krankenhaus an, sage dort Bescheid, wer kommt, gebe eine Übergabe, einen Zettel habe ich immer schon vorbereitet, damit ich dann nicht schnell schreiben muss währenddessen. Und so funktioniert das. Also es ist, und wie lange sagen wir jetzt, 4 Minuten kommen sie her, Übergabe, 2 Minuten sind sie im Auto, 3 Minuten. Und dann nochmal mit Rettung bist du sicher schneller, bist in 5 Minuten dort. Weil da fährst du halt dann
Jups. Also eigentlich wirklich flott unterwegs.
Natürlich. Ja. Es ist natürlich ein Kritikpunkt, also wenn man jetzt einfach Worst-Case-Szenarien abbildet oder sich visualisiert, kannst du natürlich sagen, im Krankenhaus bist du ja sofort im OB. Die Sache ist trotzdem, also wir haben Entscheidung zu einer Verlegung immer sicher ein bisschen früher da, oder in der Hausgeburt, weil du die ganzen Rundumbedingungen ja auch vor dir hast. Bei einer Hausgeburt habe ich immer am Schirm, wo sind wir, wo ist das nächste Krankenhaus, wie lange brauchen die bis da sind. Also wenn ich irgendwo am Berg bin, dann muss ich immer damit rechnen, dass ich vielleicht bei einer Verlegung einen Hubschrauber brauche.
Okay.
Das heißt, das spüre ich mich dann auch nicht ewig lang, wenn man dumm und sagt, du, wir sind in 5 Minuten im Spital. Also man muss sich das schon ein bisschen vorstellen, dass wir da einen 1:1 betreuenden Überblick haben.
Yes.
Also wir riechen die Kacke schon früher als dann oft im Krankenhaus, weil bei uns fällt auch viel weg, dass wir einfach keine Medikamente dazu nehmen.
Mhm.
Eine Frau ist halt einfach unangetastet. Und wenn man davon ausgeht, dass ein Geburtsprozess etwas Natürliches ist und der Körper weiß, was er tut, dann kann ich dem vertrauen.
Ja.
Also wenn ich weiß, okay, da sind jetzt aber schon Schmerzmittel drin, da liegt der PDA, die liegt die ganze Zeit auf der rechten Seite, damit das CTG gut schreibt und kann jetzt selber Lulu gehen. Das heißt, wir haben die Lagepositionen, sind ja ganz wichtig unter der Geburt, beeinflusst, das ist auch eine Intervention. Und dann gehe ich davon aus, dass dem Kind da drinnen super geht, mit all diesen, und der Frau vielleicht auch. Und dann muss es schnell gehen. Also das sind, da muss man schon ein bisschen drauf schauen, dass man eben dann auch eher einen Arzt braucht. Weil das ja auch viele Menschen ein bisschen bekritteln, dass wir keinen Arzt da haben. Braucht keinen Arzt. Ich brauche einen Arzt dann, wenn ich als Hebamme entscheide, das ist jetzt nicht mehr Physiologie.
Genau.
Und es bildet sich ab, keine Physiologie zu sein. Dann hole ich mir den Arzt, beziehungsweise einen Fall dorthin, wo der Arzt ist, mit der Frau.
Ja, ich habe jetzt definitiv mehr Vertrauen.
Ja, aber da sieht man wieder, Aufklärung und Wissen,
ja, sowieso.
Ja, ist ganz wichtig. Ja, wie gesagt, wir sitzen da ja an einer schönen Badewanne, die wollen wir jetzt einmal herzeigen. Also wir sind da im Geburtshaus von der Conny Ablasser.
Genau.
Und wann entscheiden sich Frauen jetzt zum Beispiel für eine Badewannengeburt?
Die ist voll groß, gell?
Ja, die ist riesig.
Sie ist riesig, aber sie ist im Grunde der Innenbereich, wo die Frauen dann drinnen sitzen, ist genauso groß wie die Wannen auch in einer anderen Gebärbadewanne. Also das ist jetzt nicht so viel kleiner, aber diese Ausbuchtungen sind halt super, weil da kann der Papa auch drin sitzen.
Ah, genau. Ich drehe dann mal kurz, dass man ein bisschen so nur den Raum sieht, dass man gleich weiß, ob man sich da wohlfühlt.
Genau.
Und dann da oben ist noch ein Ball, auch ganz wichtig.
Voll.
Genau.
Und die Sprossenwand hinter uns, die haben wir ja schon gesehen, die steht ja hinter uns.
Zum Anhalten.
Man ist für am Boden, zum Anhalten, ja. Genau, eben auch so, um so hängende Positionen unter der Geburt einnehmen zu können. Ich muss auch sagen, der Boden ist so ein bisschen der wichtigste Teil gewesen, auch bei meiner Abnahme von der Behörde aus hatte ich einige Auflagen für so einen Geburtsraum und die habe ich eben alle versucht zu erreichen. Und eins davon war der abwischbare Boden, klar, der eben hochgezogen ist. Und da habe ich mir eben diesen dunkelroten, diesen erdtonigen, doch nicht ganz so blitzrot, aber trotzdem erdigrot. Und da habe ich eine Bodenheizung drunter gelegt. Also ich tue jetzt so, als hätte ich das gelegt. Ich habe es legen lassen. Aber die ist halt Bombe, weil die schalte ich ein. Wir haben jetzt schon die Heizungen abgeschalten. Das heißt, ich muss mich in dem Raum auch wirklich auf diese Heizquelle reduzieren. Mit Badewannen, Warmwasser ist dann oft natürlich nur sehr dunstig herinnen und eher so ein bisschen höhlig ist der ganze Raum dann sowieso. Da schwebt dann so die Geburtsstimmung herum. Es muss ein Klo herinnen sein für die Gebärende. Das haben wir eben da drüben, das kleine Bad haben wir adaptiert komplett. Das hat halt vorher komplett anders ausgeschaut. Da war, die Fliesen waren andere. Es war eine Badewanne drinnen, die keiner mehr brauchen kann für die Zwecke, die ich habe. Und wir haben das Klo dazu einbaut. Und es werden in diesem kleinsten Raum, den man jetzt vielleicht kurz beim Schwenk gesehen hat, sicher noch sehr viele Kinder auf die Welt kommen, weil einfach das am Klo sitzen total häufig so dieses Loslassen, Endloslassen von der Frau unterstützt. Das kennt der Körper irgendwie so gut, wenn er da am Klo sitzt und den Druck zulassen darf. Und da werden sich, war jetzt erst eine Geburt vor dem Klo, am Hocker dann allerdings.
Ja.
Da haben wir einfach umstrukturiert, da kann ja der Papa super dahinter sitzen am Klo.
Also so körpergedächtnismäßig meinst du,
dass ja, genau.
Das Klo inspiriert?
Wir kennen dieses Sitzen am Klo, wir kennen das Gacken am Klo, wir kennen unter der Geburt, aber ist ein anderer Ausgang. Das Baby drückt natürlich an ähnlichen, aber auch an anderen Stellen. Und dieses Sitzen, auf eben der Klomuschel, das hilft halt total oft.
Ja, kann man gut vorstellen.
Der Hocker an sich ist ja auch so eine Position, wo man dann, aber den Hocker kennt der Körper nicht so.
Der Geburtshocker.
Genau. Dieses Hocken am Geburtshocker, das Hocken selber kennt der Körper auch gut. Mhm. Hockende Geburten sind häufig und gute Positionen, finde ich auch. Also man kann da sehr viel am Boden auch tun und turnen und eben auch am warmen Boden, das war mir sehr wichtig.
Hast du mir heute für uns
eingeschaltet? Ja, bin für uns eingeschaltet, weil es so kalt war.
Hast du selber eigentlich auch Hausgeburten gehabt?
Ja, also meine erste Geburt als Frau war Hausgeburt Nummer 1 in meinem Leben. Also ich habe vorher noch nie eine Hausgeburt erlebt als Hebamme. Ich habe das in der Studienzeit verpasst, dass ich irgendwo mitgehe mit einer Hebamme. Aber ich habe es schon immer gespürt in mir, das ist ein Bereich, der kommt nochmal im Arbeitsbereich. Aber ich hätte das nicht so schnell gesehen in meinem Leben. Und dann war meine Tochter eine Hausgeburt und mein Sohn dann auch. Also das war, dann hätte man das auch nicht mehr anders vorstellen können. Ich habe mir am Beginn meiner ersten Schwangerschaft schon auch ein bisschen überlegt, in die Klinik, wo ich zuletzt war, also in St. Pölten, mit einer von meinen Kolleginnen, hätte ich mir auch gut vorstellen können. Aber mein Partner war nicht so krankenhausfreudig. Und dann habe ich mir einfach meine Hebamme ausgewählt und bin dann in die Hausgeburt. Und das war natürlich eine super Entscheidung. Also da, ohne viel Werbung für sowas zu machen, ich habe genau das erlebt, was ich dann gewusst habe, das möchte ich so vielen Frauen wie möglich machen können. Und wer, wenn nicht ich als Hebamme, kann das unterstützen?
Ja. Was wäre noch so, was du dir jetzt so für deinen Beruf wünschen würdest?
Also ich würde mir schon noch sehr viel mehr wünschen, dass wir als der Beruf, den wir eben auch sind, ich brauche keine Anerkennung, ich brauche kein Geld oder irgendwelche großartigen Dinge, ich brauche für die Frauen diese Unterstützung, dass wir da mehr drinnen sind in denen. Einfach gar nicht diese Verpflichtung, ich finde mit Verpflichtung immer so verbunden ein gewisser Zwang, den möchte ich eigentlich auch nicht für alle Frauen flächendeckend wissen müssen, weil ein Zwang ist für viele Frauen, ich muss jetzt zur Hebamme auch noch gehen, die haben vielleicht 100.000, aber dass es von den Frauen oder dass es von der Aufklärung her bei jeder gynäkologischen Untersuchung automatisch weitergeleitet wird und fürs Wochenbett holst du dann eine Hebamme. Schau, wo gibt es in deiner Region welche, mach gleich das Hebammeberatungsgespräch, also einfach so hinführen, genauso wie man sie wünschen könnte, dass eben auch Frauen nach der Geburt ordentlich eben beckenbodenmäßig aufgeklärt werden und sucht eine Hebamme fürs Beckenboden, für die ersten Rückbildungssequenzen, weil die vernetzt dann wieder weiter, wenn es was mehr braucht. Das würde ich mir wünschen und ja.
Ich finde aber Anerkennung und finanzielle Absicherung auch wichtig, das sage ich jetzt schon mal. Das ist natürlich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Frauending, dieses Passion und ich darf. Ich glaube, wir dürfen uns dann so mehr auf die Füße stellen und wirklich auch sagen, was ich mache, ist gute Arbeit.
Ja.
Und natürlich, ich verstehe deine Sichtweise, es geht uns nicht in erster Linie ums Geld, aber du machst eine wichtige Arbeit und ich finde, davon sollst du auch leben können. Also
voll.
Deshalb, das gut abzugelten, ist sehr wichtig.
Vor allem, ich glaube, es ist auch ein bisschen unter dem Aspekt, dass ich halt einfach sehe, dass es momentan so viel an Geld hängt, wie sich Systeme entwickeln und warum wir überhaupt dort sind, wo wir jetzt sind, in einem erste Weltland, wo es mir oft vorkommt, es geht nicht darum, dass alle Leute gesund sind, sondern dass man sich in dieser Blase halten, dass sie sich unsicher sind, ob sie überhaupt schwanger werden können, ob sie überhaupt ein Kind in sich tragen können, ob sie überhaupt gebären können. Also ich glaube, man will das an ganz vielen Ecken und Enden auch gar nicht und das stört mich halt. Und weil das halt auch wirklich mit Geld meistens dann in Verbindung gebracht wird, weil gesunde Leute bringen halt dem Staat kein Geld, so ungefähr. Und da denke ich mir, aber ich weiß, was du meinst und ich glaube, meine Arbeit, so wie ich sie jetzt mache, ich lebe total gut davon, es geht mir nicht schlecht, es ist mir aber noch nie schlecht in mein Leben gegangen, mit den Berufen, die ich hatte, weil vorher war ich Kindergärtnerin, da habe ich noch andere Ansprüche gehabt, da habe ich nicht das Geld so gebraucht wie jetzt wieder. Jetzt muss ich ein ganzes Geburtshaus halten.
Ja, natürlich.
Finanziell. Jetzt stehen ganz andere Sachen dahinter, wo ich natürlich sage, ja, ich verlange für diese Geburtsbegleitung Package-Preis von 3.000 Euro, aber man muss sehr klar machen, was da alles da drinnen ist. Mm, mm. Also ich lerne nicht die Frau ein zur Geburt, kassiere 3.000 Euro und that's it. Tschüss. Sondern ich habe ja mit der wirklich viel, ich gehe 5 Wochen in Rufbereitschaften. 4 Wochen manchmal, wenn ich in Urlaub bin. Ich muss mich kümmern, dass die Vertretungshebammen da sind. Also es ist so viel dahinter, wo man, finde ich, auch den Frauen mehr Aufklärung geben darf. Warum kostet es das? Weil das scheitert bei manchen auch daran, dass sie sagen, na, das kostet mir einfach zu viel. Also das ist nicht selten, dass wer sagt, das ist mir einfach zu teuer, im Krankenhaus kostet es mir nichts.
Ja. Ja, aber wie wir jetzt wissen, man kriegt da was zurück.
Natürlich, man kriegt da was zurück.
Alle, die sich da jetzt näher informieren wollen, wir werden deine, du hast ja selber einen Podcast, du hast eine Webseite, genau. Ich möchte es unten verlinken, also jede Frau, jeder Mann auch, der sich da näher informieren möchte, kann das dann gerne bei der Conny tun. Ich werde unten die Infos dazu schreiben. Super. Jetzt hätte ich gerne noch so als auch abschließende Frage, so ein Moment, der sehr berührend war. Ich denke mal, es gibt viele in deinem Beruf, aber vielleicht hast du so einen outstanding Geburtsmoment für uns.
Also es ist ja nicht das erste Mal, dass mir diese Frage gestellt wurde, aber ich bin immer ein bisschen dann am Überlegen, wenn ich da so nachschürfe. Tatsächlich waren die ersten Geburtsbegleitungen für meine Freundinnen, also die ich schon auch vorher gut gekannt habe, wo ich dann auch die Geburtshebamme war, sehr bewegend. Auch jetzt im Nachhinein und mit den Kindern, die ich halt einfach das erste Mal gesehen habe und dann jetzt als große Kinder, das hat schon sehr viel auch ausgemacht. Ich würde es mir mehr Freundinnen wünschen, aber es kriegen halt nicht alle meine Freundinnen Kinder oder sie haben Kinder gekriegt, wie ich noch nicht Hebamme mit Geburtsbegleitung war. Aber ich glaube trotzdem, dass der bewegendste Moment schon auch in Summe der war, wo ich das erste Mal selbst geboren habe. Mhm. Ich würde auch sehr gern immer wieder noch gebären und schwanger sein. Der Zustand ist für mich ein total schöner gewesen und ich kann das aber trotzdem jetzt ein bisschen ummünzen, weil ich mir denke, ich darf halt trotzdem dabei sein. Ja. Und sehr viel mitgeben von dem Positiven, was ich damals empfunden habe. Kann es nur ein bisschen besser nachvollziehen, oft. Also auch so Sequenzen unter der Geburt. Ich nähere mich sehr von meinem Beruf, sagen wir so. Es gibt unzählige Momente, wo ich sagen müsste, das war, also auch jetzt wieder, ich habe eine engere Bekannte, jetzt eine Freundin begleitet und da war ich auch wieder ganz anders in dieser Geburtsbegleitung drinnen, weil ja, weil es halt einfach eine Berufung ist und das nicht einfach nur so ein Beruf, den ich halt mache, sondern schon sehr tief geht.
Mhm. Ja. Schön. Dann gibt es ja immer unseren zweiten Teil in unserem Podcast. Da geht es um das Thema Entspannung. Mhm. Und heute hat uns die Conny was mitgebracht. Mhm. Das heißt, wir dürfen uns in eine entspannte Haltung begeben. Also alle, nicht wir, das persönliche,
nicht ich, das wir, sondern auch ihr. Genau.
Das machen wir jetzt gleich mal. Also ich werde mich da gemütlich auf der Couch hinsetzen. Legen kann man sich natürlich auch immer über.
Ja, also das mach es dir bequem. Ja. Sitzen oder liegen. Du darfst so wie du bist bleiben oder du darfst dich extra positionieren. Mhm. Du darfst dich zudecken oder vielleicht sogar was ausziehen, wenn es gerade warm geworden ist. Ganz egal. Und darfst du mal dorthin spüren, wo du anstehst, wo der Boden unter dir ist oder wo der Boden gegen deinen Körper drückt. Und auch ein bisschen langsamer vielleicht zum Atmen beginnen als vorher, bewusster. Ganz egal, ob du über die Nase ein und über die Nase aus oder über die Nase ein- und über den Mund ausatmest. Aber mit jedem Atemzug darf der Körper weich und weicher werden. Deine Schultern dürfen absinken. Dein Gesicht darf sich entspannen. Zwischen den Augen, da ist ganz gern so ein Spannungsfeld. Das darf jetzt ganz glatt werden. Und in dir darf es ruhig werden. Du darfst einfach sein. Da, wo du bist. Und so, wie du bist. Und jetzt geh in deiner Vorstellung ganz gemütlich und entspannt über einen weichen Waldweg. Der Waldweg ist komplett mit Moos bedeckt, das heißt, du brauchst auch keine Schuhe. Gehst bloßfüßig über den Waldweg und natürlich scheint die Sonne und wärmt den Boden noch dazu. Ein paar Sonnenstrahlen fallen noch durch die Bäume auf deine Haut. Vielleicht spürst du es da, dort. Ein bisschen wärmer von den Sonnenstrahlen. Und mit jedem Schritt spürst du auch die Ruhe, die mehr wird in dir. Und immer noch den weichen Waldboden aus dem warmen Moos unter dir. Das Sonnenlicht wird jetzt ein bisschen mehr und mehr und vor dir öffnet sich eine kleine Lichtung. In der Mitte von der Lichtung siehst du einen stillen, klaren und glitzernden See. Das Wasser spiegelt den Himmel in sich. Du musst ein bisschen blinzeln, weil die Sonne hier doch viel mehr und stärker ist. Und jetzt spürst du auf der ganzen Haut Wärme, nicht nur mehr an ein paar Stellen. Setz dich mal ans Ufer und spür, was in dir lebt. Da lebt eine uralte Kraft. Das ist die Kraft des Frauseins. Sanft. Und stark zugleich, empfangend, wandelbar, lebendig. Spür auch deine inneren Kräfte, dein Herz oder deinen Pulsschlag. Irgendwo im Körper, vielleicht auch in deinem Bauchraum. In deinem Becken, in deiner Vagina, an deinen Schamlippen und hoffentlich auch in deiner Klitoris. Dort darf Wärme immer sein. Sag dir leise, ich darf weich sein. Ich darf kraftvoll sein. Ich darf ganz ich sein. Dann atme noch einmal ganz tief ein und langsam wieder aus. Nimm diese Ruhe mit zurück. Und beweg langsam Hände und Füße. Und wenn du bereit bist, öffne sanft deine Augen. Ein kurzer Spaziergang.
Ein schöner Spaziergang.
Danke.
Pulsiert jetzt deine Klitoris.
Aber es ist wirklich
schön. Und du als Hebamme kannst das ja leichter ja, so quasi kommunizieren.
Ja, ja. Ich habe mir auch gedacht, ich nehme nicht etwas für nur Schwangere oder nur Mütter, weil du als meine Partnerin beim Podcast jetzt ja auch Frau bist.
Ja.
Und trotzdem wollte ich es nicht so...
Nein, ich habe das voll schön gefunden.
Und das haben wir ja alle. Die Männer, die jetzt mitgemacht haben, die tun mir halt ein bisschen leid. Ich habe jetzt den Penis nicht eingebunden. Die hätten sich das selbst vorstellen müssen. Die waren jetzt kurz eine Frau.
Ja, ich glaube, weibliche Anteile kann man haben.
Sowieso.
Genau. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Expertise.
Gerne. Gerne, ja. Gerne.
Und danke auch fürs ja, Mitdabeisein.
Tschüss.
Ciao.
Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.